Ja, lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du jetzt heute Morgen da bist. Danke, dass du uns siehst und hörst, vor allen Dingen, dass du redest zu uns. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir doch manchmal müde werden, wenn das Licht erlischt und wenn es dunkel wird um uns rum und dass wir dann gar keinen Blick mehr drüber raus haben. Aber Herr, wie du heute Morgen auch in den Versen nach der Losung gesagt hast, hör doch zu, sieh doch, ich bin doch da. Dein Weg ist mir nicht verborgen. Meinen Plan werde ich durchführen. Du gibst den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Herr, da wollen wir uns einreihen in die lange Reihe der Unvermögenden, die von dir beschenkt werden. Hab Dank, Herr Jesus, dass du das heute Morgen tun möchtest, dass du uns in dein Licht stellst und dass vor allen Dingen du das Licht bist. Das Licht, das die Nacht erhält, die Welt erhält. Herr Jesus, so wie wir in den ganzen Geschichten so viel von Tauschen gehört haben, vom Wechsel, dass Söhne vertauscht wurden und Segen gegen Essen und Frauen und was alles. Herr Jesus, so leben wir doch davon, dass du diesen ganz großen Tausch vollbracht hast, dass du wirklich das wahrgemacht hast. Es mag ein Wechsel sein, dass du der Knecht wirst und wir erhoben sind, wirklich zu deinen Königskindern. Hab herzlich Dank dafür, dass wir da deine Treue sehen können, dass wir in deinem Wort dich kennenlernen können und dass wir durch dein Handeln wirklich Vertrauen fassen können, dass du dein Wort so wahrgemacht hast, wie du auch alles andere wahrmachen wirst. Wir danken dir jetzt dafür, dass du zu uns redest. Hab Dank dafür. Amen.
1. Mose 32. Jakob und Laban haben sich voneinander verabschiedet. Das war nicht so einfach. Jakob hat ganz klar von seinem Gott gesprochen, von dem Schrecken Isaaks. Und sie haben einen Stein errichtet als Grenze. Sie dürfen sich so praktisch nicht mehr sehen. Wir haben auch gehört, dass Laban ja Angst hatte wegen dem Hausgott, dass Jakob bzw. die Person, die den Hausgott dann hatte, sich einiges noch zueignen konnte von ihm. Jetzt ist die Sache geklärt. Und jetzt kommt der Abschied. Haben wir gestern schon gelesen. Ich fange trotzdem in 1. Mose 32 an. Und Laban stand am Morgen früh auf. Er küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Und dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Jakob aber ging seines Weges, da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mahanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Und da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager, denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann das übrig gebliebene Lager noch entkommen. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun, und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. Er nahm 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder sowie 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders, und sprach zu seinen Knechten: Geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen den einzelnen Herden. Und er befahl dem Ersten und sprach: Wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wo willst du hin und wem gehört das, was du vor dir hertreibst, so sollst du antworten: Deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, das er seinem Herrn Esau sendet, und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Ebenso befahl er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die hinter den Herden hergingen, und sprach: So sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft. Ihr sollt sagen: Siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. Denn er dachte: Ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen, vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber, er aber blieb in jener Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Und da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete: Jakob. Und da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel. Denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Und darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Und Jakob erhob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihn um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Als aber Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder und sprach: Gehören diese dir? Und er antwortete: Es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Da traten die Mägde herzu samt ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern, und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rahel herbei, und auch sie verneigten sich. Und er fragte: Was willst du denn mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Und Jakob antwortete: Ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete: Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Und Jakob antwortete: O nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand, denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht, und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an, denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. Und so drang er in ihn, dass er es annehmen sollte. Und Esau sprach: Lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er aber antwortete: Mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen, ich will aber gemächlich hinten nachziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Und da sprach Esau, so will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber er sprach, wozu? Wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn. Und so kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seir zurück. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten. Daher wurde der Ort Sukkot, das heißt Hütten, genannt. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Padan Aram oder Haran gekommen war, und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Gesitter. Und er errichtete dort einen Altar, den nannte er Gott, der Gott Israels. Zwei Kapitel, weil wir nur eine Woche hier sind. Sonst könnten wir das langsamer machen, aber ich denke, wir haben eben, weil so viel gelesen wird, hat man auch ein bisschen einen Überblick, oder? Ja, Abschied von Laban in Vers 1. Das ist das letzte Mal, dass wir etwas über oder von diesem Mann erfahren. Er verschwindet jetzt, er ist für uns nicht mehr sichtbar und damit ist das Kapitel Laban dann auch abgeschlossen. Jakobs Probleme aber sind nicht beseitigt, denn die nächste Hürde kommt schon und das ist ja die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Und obwohl 20 Jahre vergangen sind, hat er das noch ganz scharf in seinem Gedächtnis, mein Bruder will mich umbringen. Und er weiß ja, wie es ihm gegangen ist, aber er weiß nicht, wie das bei seinem Bruder aussieht. Und er hat Angst. Jakob hat wieder Angst. Wir haben gestern, vorgestern immer wieder gehört, wenn er nur mehr auf Gott vertrauen hätte können. Und immer wieder hat Gott sich an ihn offenbart und war das gut. Und dann hat doch wieder Jakob überwunden und ist es Jakob gewesen, der dort stand. Und jetzt ist Gott ihm wieder sehr, sehr, sehr gnädig. Vers 2, es begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mahanaim. Der Name bedeutet Doppellager oder die beiden Lager. Und wieso zwei Lager? Es war das Lager, wo sich Jakob aufhielt mit seiner Familie. Aber dort hat jetzt auch Gott sein Lager errichtet. Zwei Lager. Gott ist da und Jakob ist da. Jakob ist da mit seiner Familie, mit seinen Knechten und Gott ist da als Heerlager. Zwei Lager. Hier erfährt Jakob wieder mal Gottes Anwesenheit, Gottes Macht. Das muss ihn sehr gestärkt haben. Dennoch bleibt die Angst. Unglaublich, dennoch bleibt die Angst und Jakob kann sich nicht unbefangen freuen auf das Wiedersehen mit seinem Bruder. Er geht auch sehr sorgfältig vor. Wir sehen wieder, dass er hier alles organisiert, damit es nur nicht schiefgehen kann. Zuerst sendet er Boten aus, um Esau eine Nachricht zu bringen. Vers 5, sage meinem Herrn Esau, so spricht dein Knecht Jakob. Er macht sich ganz klein. Obwohl er von Gottes Botschaft, obwohl er von Gottes Verheißungen weiß, der Jüngere wird dem Älteren Der Ältere wird dem Jüngeren dienen und jetzt stellt er sich seinem älteren Bruder vor als dein Knecht. Ich denke, es hat damit zu tun, dass er sich Esau gegenüber schuldig fühlt. Wir haben gerade gestern gesehen, wie er ganz tapfer und mutig gegenüber Laban gestanden ist und ihm eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Du hast mich betrogen, ich habe es nur schlecht bei dir gehabt und jetzt wagst du es auch noch, meine Zelten zu durchsuchen, weil du dein Hausgott eben nicht finden kannst. Was denkst du wohl? Er war Laban gegenüber nicht schuldig. Von daher war er auch mutig. Aber jetzt, ich denke, sein Gewissen spricht doch. Er ist Esau gegenüber schuldig und in dieser Situation macht die Angst sich groß. Er ist belastet. Und jetzt lässt er seinem Bruder sagen, Verse 5 und 6, dass er sich in den vergangenen Jahren bei Laban in der Fremde, außerhalb des gelobten Landes, aufgehalten hat. dass er dort viel erworben hat, Vieh und Knechte und Mägde und Kinder. Und dann endet er mit der Bitte, dass er Jakob Gnade finden mag in Esaus Augen. Und dann wartet er. Und dann kommen die Knechte zurück und dann gibt es keine Antwort, es gibt keinen persönlichen Gruß von Esau. Es gibt nur die Nachricht, Esau ist mit 400 Mann unterwegs. Und natürlich, jetzt macht die Angst sich wieder groß. Die Angst ist noch größer, denn nach menschlichem Ermessen sieht es jetzt wirklich schlecht für ihn aus. Er ist dieser Übermacht von 400 Mann nicht gewachsen. Aber es gibt doch eine andere Realität. Er hat doch gerade das Heerlager Gottes gesehen. Wieso gibt es das, dass er sich dann einschüchtern lässt von der Nachricht, Esau ist mit 400 Mann unterwegs? Denk unwillkürlich an den Propheten Elisa, der auch mal mit seinem Knecht unterwegs war. Und da ist auch ein ganzes Heer dagestanden und der Knecht hatte so viel Angst. Und dann hat Elisa Gott gebeten, dass er dem Knecht zeigt, was die unsichtbare Realität war. Und dann hat Gott seine Augen geöffnet und dann stand da ein ganzes Heer Gottes auf dem Berg. Und ich denke, hier lesen wir auch etwas, was eigentlich eine Frage an uns ist. Was spricht für dich, was spricht für sie lauter, was hört man eher, was sieht man eher? Ist es die sichtbare Realität oder ist es die unsichtbare Realität? Die unsichtbare Realität ist diese, Gott ist mit uns. Die sichtbare Realität ist diese, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich habe Angst, ich bin bedroht, bin nicht stark genug. Das kommt doch in unserem Alltag vor, das muss nicht direkt so sein, dass 400 Mann dir entgegengehen, aber es kann die Nachbarin sein, die böse ist, oder dein Mann, oder die Kinder, und du hast Angst. Und denkst, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht, was ich sagen muss, ich bin der Situation nicht gewachsen. Und Gott sagt, aber ich bin doch da. Und es ist so tragisch, dass wir uns immer wieder von der sichtbaren Realität sagen lassen, wie das aussieht. Und Gott möchte, dass wir geistliche Augen entwickeln, eine Antenne auch für ihn, damit wir ihn wahrnehmen und damit wir wirklich mit ihm rechnen. Das ist bei Jakob nicht so. In Vers 8 erfahren wir, er fürchtete sich sehr und es wurde ihm Angst. Also das Wort Angst oder Bange werden, Hebräisch Zarar, beschreibt, dass Jakobs Bewegungsraum beschränkt wird. Er kann sich vor lauter Angst nicht mehr frei bewegen. Kennt ihr das? Man fühlt sich einfach gehemmt. Man fühlt sich gefangen. Es ist, als ist er von seiner Angst eingepackt gewesen. Und das ist die Art von Angst, die nicht nur wir kennen, die auch David zum Beispiel gekannt hat. Ich denke an Psalm 31, wo er dann Gott dafür dankt, dass er befreit wurde von dieser beklemmenden Angst. Und dann sagt er im Psalm 31, 9, du hast meine Füße in weitem Raum gestellt. Also du hast das so gemacht, dass ich mich wieder frei bewegen kann. Das ist das Wort Angst hier. Ich bin eingehemmt, ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Also die Angst hat das Sagen, hat mich überwältigt. Und es ist auffallend, dass eben in den Versen 8 und 9 Gott überhaupt nicht vorkommt. Da geht es um die sichtbare Realität. Da fürchtete sich Jakob sehr, es wurde ihm Angst. Vers 9, wenn das so wird, dass Esau mich überfällt, und so weiter. Und jetzt trifft er wieder Vorbereitungen. Ist es wieder Jakob, der die Situation zur Hand nimmt und er bereitet sich vor auf eine Konfrontation. Damit rechnet er. Er rechnet überhaupt nicht damit, dass es eventuell so gewesen sein kann, dass Gott auch mit Esau gesprochen hat. Er hat doch gestern gehört, dass Gott mit Laban gesprochen hat. Und Laban gesagt hat, pass auf, wenn du mit meinem Knecht, mit meinem Diener, mit meinem Freund Jakob redest, pass auf, ich setze dir Grenzen. Das hat Laban ihm auch gesagt. Und das hat er anscheinend vergessen. Wenn wir in Not sind, vergessen wir so manche wichtige Sachen. Und Jakob teilt jetzt sein Volk und seine Tiere in zwei Lager oder zwei Teilen. Und das ist eine Vorsichtsmaßregel. Denn wenn Esau ein Lager eingreift, dann könnte es dem zweiten Lager gelingen, um in allem Getue noch zu entkommen. Verse 8 und 9. Und dann ab Vers 10 treffen wir Jakob betend an. Er fleht Gott an, Er möge ihn doch retten aus der Hand Esaus. Er hat doch ihm und vor ihm seinen Großvater Abraham einiges verheißen. Gott, du hast doch gesagt, dass du mir wohltun willst. Du hast doch gesagt, dass unsere Nachkommen so zahlreich werden wie der Sand am Meer. Vers 11, ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du deinem Knecht bewiesen hast, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Eigentlich sehen wir hier das erste Mal, dass Jakob wirklich persönlich betet. Das ist das erste Mal, dass wir ein Gebet von Jakob hören oder lesen, das aus seinem Herzen kommt. Natürlich, er hat bisher mal einen Stein errichtet, auch mal einen Altar gebaut, aber so persönlich beten haben wir ihn noch nie gesehen. Die Not ist auch sehr groß und in der Not lernen wir es zu beten, oder? Wir kennen das. Wenn wir Probleme haben oder in der Klemme sitzen, dann versuchen wir zuerst, alles selbst zu klären. Jakob. Und wir bedenken in schlaflosen Nächten alles, was vielleicht zu tun wäre oder noch möglich wäre, damit wir uns retten. Jakob hat schon Boten nach Esau gesandt und ihn eine Nachricht überbringen lassen. Und jetzt hat er seinen Menschen und sein Vieh in zwei Lagern geteilt. Und erst dann, nach allen diesen Maßnahmen, nimmt er seine Zuflucht zu Gott. Erst dann. Wie auch wir oft, oder? Zuerst organisieren wir alles Mögliche und dann. Wir planen, wir denken, wir bereiten alle Dinge vor und dann kommt das Gebet, erst dann kommt das Gebet, Gott möge uns segnen. Warum fragen wir Gott vorher nicht, was wir machen sollen? Warum bitten wir Gott nicht vorher um seine Hilfe? Jakob plant alles genau und wohl überlegt. Und erst dann fragt er Gott, ihn zu retten. Vers 12, rette mich aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Zuerst, interessant, hat er in seinem Gebet Gott erinnert an seine Verheißungen. Es fällt auf, das wäre doch ein Grund gewesen, um ihm zu vertrauen. Das spricht er aus. Und dann noch hat er Angst. Und dann wählt er, in Vers 14, Geschenke für seinen Bruder sind mehr als 500 Tiere. Mehr als 500 Tiere. Und die verschiedenen Herden sollen sich mit ihren Hirten auf dem Weg machen und es soll Raum gelassen werden zwischen den einzelnen Herden, Verse 14 bis 16. Mit dieser Aktion gewinnt Jakob Zeit. Sein Bruder wird jedem Hirten ansprechen und er wird immer wieder hören, das ist ein Geschenk von deinem Bruder oder von deinem Knecht. Und wenn die dann ausgesprochen haben und dann zieht die Herde weiter, kommt eine nächste Herde. Er gewinnt Zeit. Und eigentlich bringt Jakob Esau ein Bußeopfer oder Sühnegeschenke. So kann man das vielleicht sehen. Er hofft, ihn günstig stimmen zu können und ihm zu Gnade bewegen zu können. Und dann heißt es, dass er die Nacht über alleine im Lager bleibt, aber er ist zu unruhig, um schlafen zu können. Vers 22, das Geschenk zog vor ihm hinüber, er aber blieb in jener Nacht im Lager. Sie befinden sich am Fluss Jabbok und leider sieht man das nicht so ganz genau auf der Landeskarte, die ihr habt. Man muss sich vorstellen, dass jetzt vom Norden des Toten Meeres, also bei Jericho, könnte man ziemlich eine gerade Linie zeichnen, die dann zwischen Sichem und Pniel läuft und damit hat man dann den Jordan. Und wenn ihr dann auf diese rechten, kleinere Karte schaut, dann geht der Jordan so ziemlich über Sukkot in Richtung Norden und unter Sukkot beugt sie sich ab, beziehungsweise da ist ein Seitenfluss und das ist der Jabbok. Und er befindet sich dann in der Nähe von Pniel. Zuerst bringt Jakob seine Familie und alles andere über den Fluss. Es ist noch dunkel. Ich denke, er hat es absichtlich in der Nacht, in der Dunkelheit gemacht. Da ist die Chance kleiner gewesen, dass er vielleicht von seinem Bruder überfallen werden würde. Aber es war sehr, sehr gefährlich, denn der Strom hat steile Ufer, ist auch wild. Aber hat es auf jeden Fall gemacht und dann lesen wir, dass er alleine zurückbleibt. Und man nimmt an, dass das am Nordufer war, wo sie gelagert gewesen sind. Und dann wird er alleine, wenn er alleine ist, angegriffen und folgt ein schwerer Kampf, bei dem er nicht geholfen wird. In dieser Nacht haben wir gelesen, ringt ein Mann mit ihm. Vers 25, Jakob aber blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Es war noch Nacht, wir wissen nicht, wie spät es genau war oder wie früh, aber es ist ein Kampf gewesen von vielen Stunden und es wird hier gesagt, ein Mann rang mit ihm. Eher so, dass man im Hebräischen lesen kann, ein jemand rang mit ihm. Ein jemand rang mit ihm. Das lässt zuerst mal offen, um wen es ging. Ein Kommentator schreibt von einem auf ihn eindringenden Gegenüber, der angreift und stärker ist. Und in dieser Nacht ringt Jakob um sein Leben. Und die Beschreibung, ich habe es ja vorgelesen, macht den Eindruck, dass dieses Ringen physisch war. Und Jakob bleibt nach dem Kampf auch verletzt oder sogar behindert zurück. Denn dieser jemand hat seine Hüfte berührt. Es wird hier das hebräische Wort Naga verwendet, das sowohl eine sanfte Berührung als auch auf einem heftigen Schlagen hindeuten kann. Es muss heftig gewesen sein, denn Jakob kommt buchstäblich angeschlagen davon. Er kann sich nicht mehr frei bewegen, kann sich nicht mehr unbehindert bewegen. Vers 32, er hinkte wegen seiner Hüfte. Und bis heute ist es so, dass orthodoxe Juden vom Fleisch nicht die Sehne oder den Muskel essen, wie es hier auch beschrieben steht, die über das Hüftgelenk läuft. Das ist eine Erinnerung an diesen Vorfall. Die Juden sind sehr stark mit Erinnern. Immer wieder Sedermahlzeit, auch vor dem Pesachfest, immer wieder Erinnern, Auszug aus Ägypten, was halt auch wichtig war. Was hier genau vor sich gegangen ist, es ist irgendwie ein Mysterium. Jakob ist überfallen worden, hat für sein Leben kämpfen müssen. Alleine, ohne Hilfe von außen. Er muss selbst hin und her gerissen worden sein, sicherlich am Anfang von der Frage, ob der Angreifer Gott sein könnte. Und wenn ja, wie sollte er das dann verstehen? Gott ist doch der Helfer und nicht der Angreifer, oder? Er ist doch der Stärkere und nicht einer, der den Kürzeren ziehen könnte in einem Kampf mit einem Menschen. Bei Jakob lesen wir nicht, dass es der Herr war, das heißt nicht hier. Ich denke an einen anderen Kampf mit Mose, vielleicht kennt ihr die Geschichte, 2. Mose 4, 24. Da ist Mose unterwegs, wird vom Herrn entgegengetreten und dann heißt es, dass der Herr vorhatte, Mose zu töten. Kennt ihr die Geschichte? Dass auch dieses intensive Ringen und in der Situation hat Mose das eingesehen, dass er etwas ganz Wichtiges nachgelassen hatte. Er hatte seine Söhne nicht beschnitten, obwohl das eine Bedingung war im Bund mit Gott. Und in der Geschichte mit Mose wird gesagt, dass der Angreifer der Herr war. Bei Jakob lesen wir das nicht. Er erlebt Gott zuerst als einen Fremden und doch auch wieder nicht, denn er sagt in Vers 31, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ich habe Gott gesehen. Also muss dieser jemand Gott gewesen sein. Gott in Menschengestalt, wie einst bei Abraham und Sarah, als drei Männer zu Besuch kamen und ein Mann war Gott oder der Engel des Herrn. Hosea sagt was ganz Interessantes. Hosea 12, Vers 4 bis 6 über Jakob. In seiner Manneskraft kämpfte Jakob mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und er siegte, er weinte. Er flehte zu ihm. Und dann in Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er, groß geschrieben, mit uns geredet, nämlich der Herr, der Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. Jakob hat mit Gott gerungen. Gott hat mit Jakob gerungen. In Vers 27 heißt es dann, dass der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht gehen. Das sind sehr eindringliche Worte, oder? Dieser Kampf mit Gott hat Jakob sowohl physisch als geistlich zu einer Position von Unterwürfigkeit gebracht. Es hat ausgesehen, als war Jakob der Stärkere. Er hat in dem Kampf entdeckt, ich verliere es, ich muss loslassen, ich muss aufgeben. Und wenn Gott ihn prüft, lass mich gehen, dann ist er nicht mehr bereit, Gott gehen zu lassen. Und er gibt das zu. Ohne dich geht es nicht. Wer Gott festhalten will, muss sich selbst verlieren. Wer Gott festhalten will, muss sich selbst verlieren. Wer sich an Gott klammern will, muss die eigenen Sicherheiten, die eigenen Stützen loslassen oder fallen lassen. Die eigene Klugheit, die Pläne. Und diese Einsicht hat Jakob während des nächtlichen Kampfes gewonnen. Und damit ist der Kampf auch eine Läuterung gewesen. Er hat tatsächlich mit Gott gerungen. Das macht diese Geschichte so kostbar. Und in Vers 28 geschieht dann etwas sehr, sehr Wesentliches. Da fragte er, der Angreifer, ihn, was ist dein Name? Wir haben die Frage schon früher gehört, ein bisschen anders. Da hat Isaac seinen Sohn gefragt, wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin Esau. Und jetzt stellt Gott dieselbe Frage, was ist dein Name, wer bist du? Und er sagt Jakob. Und wir haben ja schon gesehen vorher, was Jakob bedeutete. Fersenhalter, Betrüger. Und wenn Jakob jetzt seinen Namen ausspricht, legt er eigentlich sich selbst vor Gott hin, hier bin ich, du kennst mich ja, ich bin ein Betrüger, ich bin Jakob. Das ist, was die Frage so wichtig macht, das ist auch, was die Antwort so wichtig macht. Denn wenn Jakob Gott jetzt seinen Namen nennt, dann legt er seine Lebensgeschichte offen vor Gott hin. Ich bin Jakob. Es ist, als steht er nackt vor Gott in dieser Nacht. Es ist die Umhüllung weg, es sind die Masken weg. Es ist nichts verborgen. Und er gibt das zu. Dieser Mann hat bis jetzt so viel alleine geregelt und gemacht. Er hat nicht wirklich mit Gott gerechnet, hat immer wieder mit sich gerechnet. Er hat nicht wirklich mit Gott gewandelt. Es ist bisher so stark Jakobs Geschichte gewesen, oder? So stark Jakobs Geschichte gewesen, worin Gott sich immer gnädig gezeigt hat. Aber es war Jakob, der Maßnahmen nahm. Es war Jakob, der das Erstgeburtsrecht also gekauft hat. Es war Jakob, der den väterlichen Segen erworben hat durch List und Betrug. Es war Jakob, der versucht hat, die Befruchtung oder die Konzeption der Tiere so zu manipulieren, dass er die Tiere bekam, die er haben wollte, dass sich sein Besitz vermehrte. Es war Jakob. Und dann greift Gott ihn an und geht es darum, wer der wirklich Stärkere ist. Und es geht darum, ob Jakob bereit ist, sich besiegt zu erkennen. Es geht darum, ob er dazu bereit ist, sein Selbstbestimmungsrecht aufzugeben und sein Leben und seine Zukunft und seine Begegnung mit Esau in Gottes Hände zu legen. Es geht darum, ob wir bereit sind, unser Selbstbestimmungsrecht aufzugeben, ob wir bereit sind zu sagen, hier stehe ich, Gott, ich stehe nackt vor dir, du weißt ja alles. Du weißt alles von mir. Von daher bin ich auch nirgends wo so sicher, bei keinem Menschen so sicher wie bei dir. Ich kann dir einfach sagen, wer ich bin und du weißt es schon. Eigentlich ist es so, während Jakob um sein Leben kämpft, kämpft Gott um Jakob. Versteht ihr das? Während Jakob um sein Leben kämpft, kämpft Gott um Jakob. Wird er sich das bewusst werden, dass es ohne Gott nicht geht? Wird er erkennen, dass er vor Gott mit leeren Händen steht? Und der Wendepunkt im Kampf ist, wie gesagt, der Moment, wo Jakob sich aufdeckt und seinen Namen ausspricht. Und an dem Moment gibt Gott ihm einen neuen Namen, Israel. In diesem Namen finden wir das hebräische El, Gott, und auch das Wort Herrschen. Jakob, Gott möge schützen, so haben seine Eltern das gemeint, wird Israel. Gott herrscht, so ungefähr. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, was Israel genau bedeutet. Vers 29, da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Natürlich hat er mit Gott, mit Menschen gekämpft, mit seinem Bruder, mit seinem Vater eigentlich auch, mit Laban, mit seinen Frauen, aber hat auch mit Gott gekämpft. Er hat auch mit Gott gekämpft und hat entdeckt, ich brauche diesen Gott. Es geht nicht ohne ihn. Und er bekommt einen neuen Namen, wie das öfters auch in der Bibel geschieht. Wir denken an Simon bei seiner ersten Begegnung mit Jesus beim Jordan. Da sagt Jesus, du wirst Petrus. Und da fängt eine ganz neue Phase in seinem Leben an. Das ist auch bei Jakob so. In dieser Stunde wird er ein neuer Mensch. Und dann fragt er nach den Namen seines Angreifers und er antwortet nicht. Er segnet Jakob aber. Und Jakob nennt dann den Ort Pniel, Angesicht, denn er sprach, Vers 31, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Es ging nicht um einen physischen Kampf. Es ging um seine Seele. Und er ist gerettet worden in diesem Kampf, wo ihm deutlich geworden ist, ich brauche Gott. Ich will Gott in meinem Leben haben. Es soll nicht länger so sein, dass Jakob mit Gott geht mit Jakob. Und jetzt ist es Zeit und muss Jakob seine Karawane suchen gehen? Nee, ich will zuerst Vers 32 noch lesen. Die Sonne ging ihm auf. Die Sonne ging ihm auf. Es ist nicht so, dass die Sonne zufällig aufging. Es ist Licht geworden in Jakobs Leben. Das Licht ist aufgegangen. Gott hat ihm das Licht geschenkt. Die Sonne ging auf, als er am Pniel vorüberzog. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Und Jakob erhob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Und jetzt, ach, jetzt würden wir so gerne sehen, dass er einfach aufsteht und geht. Aber die Angst macht sich wieder breit. Es folgt in 1. Mose 33 die gefürchtete Begegnung mit Esau. Und sobald Jakob die Truppen sieht, verteilt er seine Kinder auf Lea und Rahel und die beiden Sklavinnen. Die Sklavinnen sollen vorangehen. Dann kommt Lea mit ihren Kindern, danach Rahel mit Josef. Zuerst die, die weniger wichtig sind. Und zuletzt die, die ihm am wichtigsten ist. Und Jakob selbst geht voran, wobei er sich immer wieder 7-mal insgesamt niederbeugt, bis er vor seinem Bruder steht. Das mit den Kindern, ich habe immer gedacht, dass es tatsächlich nur deswegen gewesen ist, dass er Rahel schonen wollte, dass die als Letzte dran war. Aber es ist sicherlich auch deswegen gewesen, dass die Frauen mit ihren Kindern sich vor Esau gebeugt haben, zuerst die nicht so wichtig waren, und zuletzt kam dann die größte Verbeugung, die von Rahel, von der Lieblingsfrau. Es hat also auch mit Ehre zu tun. Esau wurde zuerst von den niedrigsten Frauen begrüßt und dann zum Schluss kamen die höchsten. Das war eine sich immer steigernde Ehrensbezeichnung. Aber das alles war nicht notwendig. Und Jakobs Angst vor seinem Bruder erweist sich auch als unbegründet, denn Gott muss auch an Esau gearbeitet haben. Wenn wir sehen, was hier vor sich geht, man spürt nichts mehr von Wut oder Rache. Er wollte ihn ja vor 20 Jahren töten, jetzt rennt Esau seinem Bruder entgegen, fällt ihm um den Hals und beide weinen. Gott hat eine Versöhnung vorgesehen. Wie einfach kann das sein? Und in Vers 8 fragt Esau Jakob, was der eigentlich vorhatte mit diesem ganzen Spektakel. Mit dem ganzen Heer, mit den Herden, mit den Hirten. Alle von Jakob vorausgesandt. Und dann sagt Jakob, ja, das war alles als Geschenk gemeint für dich. Und er lehnt es ab, ich habe genug, mein Bruder, behalte doch, was du hast. Und Jakob sagt ihm darauf, dass er diese Segensgeschenke doch annehmen soll, denn Gott, Vers 11, hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. Hier stehen sich zwei vermögende Brüder gegenüber, die beide mehr als genug haben. Und auffallend dabei ist, dass Jakob, nur Jakob, seinen Überfluss begründet mit Gott hat mich begnadigt. Das finden wir bei Esau nicht. Gott hat mich begnadigt. Und erfallen sind auch seine Worte an seinen Bruder: Ich habe dein Angesicht gesehen, Esau, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Jakob ist überwältigt gewesen von Esaus freundlicher Haltung. Sie bedeutet ihm so viel. Es ist, als hätte er in dieser Haltung Gottes Trost erfahren. Es war, als habe ich Gottes Angesicht gesehen. So freundlich, so gnädig. Und dann sehen wir, dass Esau Jakob drängt, mit ihm nach Seir oder Edom zu reisen, südlich des Toten Meeres. Und Jakob nimmt die Einladung nicht an und hat gute Gründe. Also ich habe junge Kinder mit und auch Vieh und die können nicht so schnell reisen. Ich will dich nicht aufhalten. Aber er tut, als hat er vor, nachreisen zu wollen. Und am gleichen Tag geht Esau noch, kehrt zurück und er muss davon ausgegangen sein, dass Jakob wirklich nachkommen würde. Vers 14, mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen. Ich aber will gemächlich hinten anziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Das war ein ausgedehntes, gebirgiges Gebiet. Darüber habe ich schon mal was gesagt. Aber das Interessante hier ist, dass Jakob wieder mal lügt. Denn er hat überhaupt nicht vor, nach Seir zu kommen. Und man versteht nicht, warum er Esau nicht einfach gesagt hat, du Esau, es war toll, dass wir uns gesehen haben und ich bin wirklich dankbar für die Versöhnung, aber Gott hat mich doch gerufen, mich woanders hinzulassen, niederzulassen. Ich bin auf dem Weg nach Kanaan, also da will ich mich jetzt hinlassen und du wohnst woanders. Esau muss das auch gewusst haben, aber Esau hat anscheinend doch ein bisschen damit gerechnet, mein Bruder kommt nach einer Weile mit, können uns austauschen, wir haben uns ja 20 Jahre nicht gesehen. Aber man versteht nicht, was hier gewesen ist, aber auf jeden Fall zieht Jakob weiter. Jakob aber brach auf nach Sukkot, das sieht ihr auch auf eurer Landeskarte. Er baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten, daher wurde der Ort Sukkot genannt. Die Frage ist, warum hat er das gemacht? Es sieht danach aus, dass er wirklich vorhatte, sich da niederzulassen, denn er hat ein Haus gebaut oder gekauft. Und er hat auch Hütten für seine Herden gebaut. Er hat anscheinend vor, sich da länger niederzulassen. Aber Gott hat nichts gesagt von Sukkot. Es wäre vielleicht eher logischer gewesen, und wir werden später sehen, dass es auch logischer war, dass Gott das tatsächlich wollte, wenn er jetzt weitergereist wäre nach Bethel, dort, wo er eine Erscheinung Gottes gehabt hatte, im Traum, dort wo auch Gott sich an Abraham, seinem Großvater, offenbart hatte. Warum lässt er sich in Sukkot nieder? Das wissen wir nicht, aber er muss einige Jahre da geblieben sein. Und dann heißt es in Vers 18, dass er weiter wandert bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Padan Aram oder Haran gekommen war, und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Vers 19, er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, des Königs Sichems. Die Städte hatten ja Städtekönige für 100 Kesita, und er richtete dort einen Altar und den nannte er Gott, der Gott Israels. Wieder eine Frage, warum lässt er sich in Sichem nieder? Es war eine Stadt. Und wir wissen eigentlich aus der Geschichte der Erzväter, dass es nicht unbedingt so war, dass Gott seine Leute in einer Stadt haben wollte. Wisst ihr noch, wie das war, als Abraham und Lot sich getrennt haben? Und Abraham hat sich irgendwo in dem Land niedergelassen. Lot ist nach Sodom gezogen. Zuerst hat er am Rande der Stadt gelebt, dann ist er in die Stadt gezogen und hat seine Frau verloren. Es ist einiges schiefgegangen. Es war eine sündige Stadt, eine gottlose Stadt. Und das war Sichem auch. Und Jakob lässt sich da nieder. Warum? Wir wissen es nicht. Wir lesen aber, dass Jakob auch in Sichem einen Altar errichtet, wobei er Gott, der Gott Israels, nennt. Und damit bezieht er sich auf seine Gotteserfahrung in Pniel beim Jabbok-Fluss, denn dort eben nach dem nachtlichen Kampf mit Gott hat er seinen neuen Namen Israel erhalten. Also er hat einen Altar errichtet, aber damit ist noch nicht gesagt, dass Sichem Gottes Stadt für Jakob war. Es sieht danach aus, dass es seine Entscheidung war. manchmal treffen wir Entscheidungen, unterrichten ein Alter und denken, so ist das in Ordnung. Wir beten Gott hier an. Der Alter hat auf jeden Fall Jakob und seine Familie einen Halt geboten. Sie konnten sich hier versammeln, um Gott anzubeten, aber in dem nächsten Kapitel, das ist dann heute Abend dran, ein bisschen geschieht etwas Furchtbares. Dina, die Tochter von Lea, geht eines Tages in die Stadt. Sie hat Lust, die Töchter des Landes zu sehen, heißt es in 34,1. Und dann wird sie dort vergewaltigt. Und zwei ihrer Brüder, die ältesten Söhne von Lea, Simeon und Levi, rachen ihre Schwester, plündern die Stadt aus, nehmen die Frauen und Kinder gefangen, töten alle Männer und Jakob muss flüchten. Das ist eine verheerende Geschichte, damit will ich heute nicht abschließen. Ich will eben abschließen mit der Herausforderung, Gott kämpft um uns. Gott kämpft um uns, er kämpft um unsere Seele, er kämpft auch um unsere Hingabe. Und er fragt dich nach deinem Namen, wer bist du? Und damit fragt er dich, enthülle mal, wer bist du eigentlich, wo stehst du, wie sieht es in deinem Leben aus? Ja, ich weiß es, aber ich möchte, dass du diese Dinge vor mir offenbarst oder aufdeckst. Komm zu mir, so wie du bist. Komm zu mir, so wie du bist. Lass uns miteinander reden. Und lass uns miteinander vielleicht neu anfangen. Vielleicht ist das für euch da dran. Jakob war ja mit Gott unterwegs. Gott war ja mit Jakob unterwegs. Er war dabei, Jakob zu verändern, zu erneuern. Aber es kam doch dieser Moment, wo Gott Jakob ganz bewusst fragen musste, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Bist du derjenige, der hier alles macht und ich darf dir helfen? Oder bin ich derjenige, der das Sagen hat? Was willst du mir sagen? Das ist die Frage heute an uns. Vielleicht gibt es unter uns noch Menschen, die das noch nicht ganz festgemacht haben mit Gott. Oder festgemacht haben mit Jesus. Denn Gott hat ja vor 2000 Jahren Jesus auf diese Erde gesandt, um zu retten, was verloren ist. Er war nicht nur ein Botschafter Gottes, er war Gottes Sohn. Er hat uns den Weg zum Vater bereitet. Er ist ja nach menschlichem Ermessen ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs gewesen. Und er ruft, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, vom eigenen Kämpfen, vom eigenen Versuchen, vom eigenen selbstständigen Leben. Und vielleicht ist es dran, dass die eine oder andere unter uns sagt, ich habe eigentlich noch nie etwas festgemacht mit Gott. Und ich finde das alles, was ich hier höre, wahnsinnig interessant, aber ich habe das bis jetzt eher als Jakobs Geschichte gesehen. Aber ja, heute ist die Frage da, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Gott kämpft um sie und hat für sie seinen Sohn gegeben, damit sie, wenn sie an ihn glauben, nicht verloren gehen. Er möchte das Ja von uns haben. Und es könnte ja sein, dass er diese Tage auf der Lahö so verwendet, so gebrauchen wird, dass wir als neue Menschen von hier gehen. Vielleicht zum ersten Mal, dass wir sagen können, ja, ich gehöre dem Gott Jakobs an, dem Gott Abrahams, dem Gott Isaaks. Ich habe Ja zu seinem Sohn Jesus gesagt, vielleicht zum ersten Mal. Und vielleicht ist es dran, dass ihr das neu sagt. Ich bin schon lange Christ, aber wenn ich das jetzt lese, dann bin ich doch Jakob sehr ähnlich. Und gehe doch eigentlich vor allem eigene Wege. Und natürlich, ich bete schon und so, aber das ist dann eher nur, um Gott zu fragen, mir zu helfen, aber hat letztendlich noch nicht das Sagen in meinem Leben. Wir lesen ja nicht nur eine alte Geschichte, wir lesen Gottes Geschichte mit den Menschen, Gottes Geschichte auch damit mit uns. Übermorgen geht's nach Hause, fängt der Alltag wieder an. Und es wäre so fantastisch, wenn einige von uns als neue Menschen nach Hause gehen, oder? Das wieder mal festgemacht haben mit Gott. Und ich denke, dass es gut ist, wenn wir einen Moment stille sind. Ich möchte euch aber auch bitten, wenn ihr ein Gespräch braucht über diese Dinge, wenn ihr sagt, ja, ich möchte das gerne festmachen mit Gott, aber ich verstehe nicht ganz wie. Und vielleicht würde mir das helfen, mit der einen oder anderen Person darüber zu sprechen. Dann sind Menschen hier, die mit ihnen sprechen möchten, weil uns das auch unheimlich wichtig ist, dass niemand nach Hause geht, ohne etwas festgemacht zu haben mit Gott. Es geht um dich, es geht um dein Leben, es geht um ihr Leben. Es geht darum, wie wir nach Hause gehen, wie wir weitermachen. Darf Gott vor dir ausgehen? Darf Gott dich haben? Er kämpft um dich. Vater im Himmel, es ist so unglaublich, um zu sehen, wie du Jakob nachgehst und nachgehst und nachgehst. Wie du um ihn kämpfst, wie du um uns kämpfst. Und Herr, wir stehen vor dir und wir wissen, dass du unsere ganze Geschichte kennst, unsere Gedanken, unsere Ängste, unsere Sorgen, unser Stolz. Du siehst, wie oft wir denken, dass wir es alleine schaffen, wie wir dich so leicht vergessen. Und es ist uns klar geworden, Herr, dass du um uns kämpfst, dass du uns haben willst für dich, dass du uns retten willst. Wir wollen dir danken, Herr, dass du deinen einzigen geborenen Sohn gesandt hast, damit wir das Leben finden. Und wir müssen vor dir bekennen, dass wir so oft überleben und alle Hände voll zu tun haben mit unserem Alltag. Und du willst in unseren Alltag hineinkommen, uns bei der Hand nehmen. Herr Jesus, du hast gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken, ich will euch meinen Frieden bringen. Und so stehen wir vor dir, alle mit einer persönlichen Antwort. Und wir wollen beten für die unter uns, die dich noch nicht kennen. Und für die unter uns, die dich kennen, aber vielleicht ein bisschen losgelassen haben. Und wir beten, Herr, sei uns gnädig. Und möge es so sein, dass niemand von uns hier weggeht, ohne dieses persönliche Ja zu dir gefunden zu haben. Ohne das festgemacht zu haben, ja, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben, nimm mich. Verändere mich, erneuere mich, mache aus mir die Person, die du vor Augen hattest, als du mich geschaffen hast. Herr, segne uns. In Jesu Namen. Amen.